ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merz.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Bundestagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Alexander Ulrich vom BSW. Guten Tag, Alexander Ulrich, hier Backstage bei uns, der Spitzenkandidat vom BSW in Rheinland-Pfalz.
Noch steht BSW ja für Bündnis Sahra Wagenknecht, aber bald könnte es passieren, dass sie sich umbenennen, so sieht es zumindest aus. Es gibt einen Namen, der in der engeren Auswahl ist, nämlich Bündnis für Sicherheit und Wohlstand. Noch vor gar nicht so langer Zeit wären Sie wahrscheinlich auch in einer Partei gewesen, wo es Bündnis für Sozialismus und Weltrevolution steht, oder?
Ach was, ich bin froh, dass wir mit dem Namen Bündnis Sahra Wagenknecht in das erste Jahr gegangen sind, was ja auch sehr erfolgreich war für uns, auch mit den drei ostdeutschen Landtagswahlen, dass wir jetzt auch als Bündnis Sahra Wagenknecht auf dem Stimmzettel stehen bei der Bundestagswahl und danach entscheiden wir uns für einen neuen Namen. Noch ist nichts entschieden, das ist auch gut so.
Und Sicherheit und Wohlstand ist dann wirklich so für Sie auch in der engeren Auswahl oder ist noch nicht klar?
Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, okay. Weil jetzt sind wir im Wahlkampf und wir wollen auf einem Parteitag nach der Bundestagswahl darüber uns unterhalten und das sind noch viele Vorschläge wahrscheinlich, die dann noch kommen bis dahin.
Okay. Dann starten wir doch hier unsere Backstage-Runde und gehen, wie sich das gehört, Backstage erstmal hier Ihren Ausweis um, den Sie umhängen haben, was da für Daten und Fakten draufstehen.
Ganz genau, wir haben es zu tun heute mit Alexander Ulrich vom BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, Wahlkreis 208, Kaiserslautern. Geboren sind Sie in Kusel, 53 Jahre alt. Sie laufen gerne mit dem Hund und fahren Rad, wie der prominente Namensvetter. Gelernter Werkzeugmacher, Sie sind auch Funktionär bei der IG Metall in Kaiserslautern und im Bundestag seit 2005. Genau, und zwar ursprünglich reingewählt für die Linke, jetzt aber eben als Teil der Gruppe BSW.
Und interessant ist, dass Sie selbst sagen, mit der Linken hat das nichts mehr zu tun. Und den Beweis gab es eigentlich gerade jetzt in dieser Woche. Sie haben nämlich für das umstrittene Zustrombegrenzungsgesetz der Union gestimmt, obwohl ja nach der Absage von Rot-Grün klar war, das kann eigentlich nur zustande kommen, wenn die AfD auch dafür stimmt. War Ihnen das egal?
Wir haben nach Inhalten entschieden. Wir haben uns ja ganz bewusst auch von den Linken getrennt, weil wir gesagt haben, wir sind nicht für offene Grenzen. Die Linke haben jetzt wieder vorgeschlagen, 1 Million zusätzliche Zuwanderung pro Jahr, muss man sich mal vorstellen. Wir haben dann eine andere Politik und wir haben uns bei diesem ganzen Gezerre in diesem Bundestag gesagt, wir wollen nach unseren Inhalten abstimmen. Und SPD und Grüne haben sich verweigert, Lösungen zu suchen nach Aschaffenburg. Und wir haben gesagt, wir bleiben bei unseren Inhalten, wir wollen glaubwürdig sein. Das war unser Grundsatz seit Parteigründung, glaubwürdige Politik zu machen. Und in unserem Wahlprogramm steht drin, Migration begrenzen. Das wären erste kleine Schritte diese Woche gewesen.
Gerade in Ihrer ehemaligen Partei kam das nicht übermäßig gut an. Wir haben unter anderem die frühere Genossin Heidi Reicheneck gesehen, Spitzenkandidatin der Linken, die ist am Mittwoch sehr wütend ans Pult gegangen im Deutschen Bundestag und hat in den Saal gerufen, denken Sie wirklich gegen die AfD, hilft AfD-Politik? Das ging eigentlich in Richtung CDU, aber eigentlich müsste man die Frage auch Ihnen direkt mal stellen. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass die AfD deshalb stark wird, weil im Bundestag man so oder so abstimmt. Mittlerweile kann sich jeder fünfte Wähler leider vorstellen, die AfD zu wählen, weil diese Wähler Interessen haben, sie haben Erwartungen an die Politik, die nicht erfüllt werden. Und wenn wir keine Lösung mehr bieten, dann wird die AfD stärker. Und das, was diese Woche im Bundestag passiert hat, davon kann nur eine Partei profitieren, die AfD.
Aber Politik in dem Zusammenhang ist ja dann doppelt interessant, dass Sie am Mittwoch, als es um zwei Anträge der Union ging, da ging es ja auch um Asylfragen, da haben Sie sich enthalten. Wo war da der Unterschied? Warum?
Weil es am Mittwoch nur um Symbolpolitik ging. Sie wissen, das waren Entschließungsanträge, die überhaupt nichts verändern. Noch nicht einmal die Bundesregierung tatsächlich auffordern, dass irgendeine Handlung sich in irgendeiner Behörde verändert. Und für Symbolpolitik, die nur nach außen suggeriert, es würde sich was verändern, stehen wir nicht bereit.
Am Freitag, aber wenn es doch um die Inhalte geht, dann ist ja egal, ob was draus wird oder nicht, sondern Freitag, ist Ihre Frage, Ihr Thema.
Am Freitag ging es aber um ein Gesetz und da wären erste kleine Schritte möglich gewesen. Und da haben wir gesagt, wenn es wirklich erste kleine Schritte gibt, die eine Verbesserung in der Migrationsfrage mit sich bringt, dann stehen wir bereit mitzustimmen und deshalb haben wir das auch getan.
Obwohl Sie eben ja gesagt haben, uns im Vorgespräch erzählt haben, am Wahlkampf stand jetzt gerade merken Sie schon, dass die Leute so ein bisschen so ein Politikversagen gerade wahrnehmen. Hätte man ja möglicherweise auch ein Signal senden können, dass man was tun möchte, auch schon am Mittwoch mitstimmen. Aber lassen Sie uns vielleicht in die Inhalte reingucken. Wenn Sie sagen, es hätte keine bindende Wirkung gehabt, wenn man so einem Entschließungsantrag zustimmt. Trotzdem, lassen Sie uns den Inhalt einmal anschauen. Da ging es ja um Grenzkontrollen, dauerhafte an den deutschen Außengrenzen. Sie sind Pfälzer, Sie wohnen, wir haben es ganz genau angeguckt, 40 Kilometer von der Grenze entfernt zu Frankreich. Wie finden Sie das? Jetzt gerade gibt es schon diese temporären Grenzkontrollen. Wie finden Sie diese Pläne, wirklich, wie es heißt ja, alle illegalen Einreiseversuche zu unterbinden? Für ihren Alltag vielleicht auch.
Wenn die Europäische Union versagt und es nicht hinkriegt, dass man dort seinen Asylantrag stellt, wo man seinen Erstaufenthalt hat in der Europäischen Union und einfach Flüchtlinge nur durchschickt nach Deutschland, dann können wir das nur durch die Grenzkontrollen machen. Und ich finde, wenn Deutschland damit anfangen würde, hätten wir auch Nachbarländer, die sich dem anschließen würden. Und irgendwann hätte man dann die Situation, dass wir an den europäischen Außengrenzen die Asylbewerber hätten. Und ich glaube, das wäre der richtige Punkt.
Also deshalb, das Domino-Effekt nach außen.
Es wird ja gerade an einer europäischen Regelung gearbeitet, das wissen Sie auch. Ja. Und die Vorschläge jetzt würden einer Reisefreiheit widersprechen. Wir haben uns ehrlich gesagt auch gefragt, haben Sie möglicherweise auch deshalb nicht für die Anträge gestimmt, weil es in den Anträgen der Union ja auch massive Kritik an Russland gab?
Es gab natürlich in diesem Antrag natürlich ein bisschen Bild von einer Außenpolitik, die nur Russland die Schuld gäbe für die Migrationsbewegungen. Und man hat ganz vergessen, dass auch die USA für viele Kriege verantwortlich sind, wo auch viele Migranten gekommen sind. Und das nicht zu erwähnen, ist natürlich ein Sündenfall der CDU, denn nicht nur Russland hat Kriege geführt, sondern auch die USA.
Es ging konkret darum, Syrienkrieg, Verantwortung von Wladimir Putin in dieser Auseinandersetzung und auch Ukraine.
Bei da wäre jetzt, ja, genau. Wär jetzt nämlich interessant zu wissen, also welchen Krieg haben die USA verursacht, der wiederum für Flüchtlinge sorgt, die zu uns kommen. Also wir haben 1 Million Ukrainer, die zu uns gekommen sind.
Ja klar, aber wir müssen doch feststellen, dass auch die USA in der Vergangenheit schon für Kriege verantwortlich war, wo es Bewegungen
gab. Aber welchen meinen Sie jetzt? Also welche Flüchtlinge kamen zu uns, weil die USA einen Krieg angezettelt haben?
Afghanistan zum Beispiel. Mhm. Das kann man doch nicht leugnen, dass bei Afghanistan nicht Russland und die Schuldfrage hatte, sondern auch die USA.
Krieg angezettelt. Okay, gut. Wir machen da einen Punkt und kommen zu unserer ersten Schnellantwortrunde.
Genau, wir probieren mal aufs Tempo zu drücken.
Bitte einfach mit Ja oder Nein antworten. Ja. Der FCK steigt dieses Jahr in die Bundesliga auf, ja oder nein?
Ich hoffe es, ja.
Social Media wie in Australien für alle unter 16 verbieten, ja oder nein?
Nein.
Steht in Ihrem Wahlprogramm. Interessant.
Ja, man hat immer eine Situation, dass man nicht zu allem Ja sagt. Wenn ich mit 95% meines Wahlprogramms zufrieden bin, ist das schon sehr gut.
Schuldenbremse abschaffen, ja oder nein?
Reformieren und vielleicht abschaffen, ja.
Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, ja oder nein?
Es muss eine Friedenslösung geschaffen werden. Und deshalb braucht es Diplomatie. Es geht nicht um Siege. Siege kann man...
Ja oder nein?
Jein. Es braucht eine Friedenslösung, wo beide Seiten ohne großen Gesichtsverlust raus können.
Also sie muss ihn nicht gewinnen, wenn wir sie richtig verstehen.
Die Ukraine muss den Krieg nicht gewinnen. Auch Russland muss den Krieg nicht gewinnen. Wir brauchen eine diplomatische Lösung und wir hoffen, dass da jetzt in Kürze auch ein bisschen Schwung reinkommt.
Wir kommen da noch drauf.
Wehrpflicht wieder einführen, ja oder nein?
Nein.
Verbrennerverbot kippen, ja oder nein?
Nein.
Sie beklagen ja gerade auch die Autofeindlichkeit, wollen den CO2-Preis abschaffen, Heizungsgesetz zurücknehmen. Das sind so Punkte und sehen auch den Ausbau erneuerbarer Energien kritisch. Das ist schon eine 180-Grad-Wende zu der Politik, die Sie vorher vertreten haben, oder?
Ich bin mit dem BSW sind wir in einer Situation, dass wir gesagt haben, die Energiepolitik, die Klimapolitik, wie sie jetzt gemacht wird, hat eine soziale Schieflage, dass viele Menschen sich das nicht mehr leisten können. Ich komme aus dem Land, aus dem Kreis Kaiserslautern. Da kann man nicht so einfach vielleicht wie in Mainz auf den ÖPNV umsteigen. Da kann ich auch nicht so einfach ins Fernwärmenetz. Da muss ich Gas- oder Ölheizungen haben. Und wir werden den Klimawandel nur dann hinkriegen und auch die Bekämpfung des Klimawandels, wenn wir bei der Energiefrage die Menschen mitnehmen. Und viele Menschen, Stichwort Heizungsgesetz, haben den Eindruck, dass sie auch in der sozialen Frage völlig überlastet werden, wenn nicht mehr geschaut wird, ob auch die Menschen sich das leisten können, ob es überhaupt die Alternativen gibt. Wenn ich keine Alternativen habe, um auf den Bus umzusteigen und ich brauche das Auto, dann kann ich das Autofahren nicht immer teurer machen.
Jetzt kommen wir wieder auf den Punkt Russland zurück. So ist es ja auch in Ihrem Wahlprogramm. Russland kommt da relativ häufig vor. Wenn wir gerade über Alternativen sprechen, dann geht es ja auch oft um Alternativen.
Frieden kommt oft vor. Frieden und Abrüstung kommt oft
vor. Ja, und das Wort Russland und die USA kommen auch häufig vor. Wenn wir nochmal auf die Alternativen schauen. Es geht ja gerade oder ging in der Energiepolitik der letzten Monate, Jahre vor allem darum, auch unabhängig von russischem Gas zu werden. Geht es vielleicht auch darum, dass es wieder darum geht, auch Gas aus Russland kaufen zu können?
Wissen Sie, Sie haben mich ja auch angekündigt, dass ich auch als Gewerkschafter viel unterwegs bin. Und wenn ich mich mit Unternehmensleitern Mitarbeiterinnen unterhalte, dann sagen die mir alle, unser riesiges Problem in Deutschland sind nicht die Löhne und Gehälter mittlerweile, sondern die hohen Energiekosten, die uns nicht wettbewerbsfähig machen. Mhm, und das führt gerade zu einer Deindustrialisierung. Und wir sagen, man muss dort die Energie kaufen, wo man es am günstigsten kriegt.
Und dass Russland mit diesem Geld dann möglicherweise auch seinen Krieg in der Ukraine verlängern könnte, ist dann was man halt mitkauft.
Sie wissen ja, dass wir mittlerweile immer noch Öl und Gas von Russland kaufen, nur über Umwege und viel teurer. Was wir gerade machen, macht die Kassen voll für Russland. Würde man es direkt einkaufen oder dort kaufen, was am günstigsten ist, dann wäre allen geholfen. Vor allen Dingen würden wir der Deindustrialisierung in Deutschland etwas Vorschub wegnehmen.
Damit sind wir beim Thema eigentlich Krieg und Frieden. Das ist ja Ihr zentrales Wahlkampfthema. Wir haben es eben schon bei Ja oder Nein gemerkt. Sie wünschen sich eine friedliche Lösung für die Ukraine. Wie soll die denn aussehen?
Ich glaube, wir brauchen jetzt eine Situation, dass wir an der Frontlinie zum Waffenstillstand kommen, dass mit einem Waffenstillstand es zu Verhandlungen kommt. Wir würden uns wünschen, dass Brasilien, China, USA das in die Wege leiten. Es gab schon vor über einem Jahr gerade von den BRICS-Staaten auch Vorschläge, dass man das machen sollte und dass man dann eine Lösung sucht, wie man aus einem Waffenstillstand zu einer dauerhaften Friedenslösung kommt.
Darf die Ukraine da mitsprechen?
Wie will man zu diplomatischen Lösungen kommen, wenn die Ukraine nicht dabei war? Natürlich muss die Ukraine mitsprechen. Natürlich muss Russland mitsprechen, aber es müssen auch andere Mächte da sein, die versuchen, es zu leiten. Und wir kommen ja jetzt in die Situation wahrscheinlich, wir haben 2 Jahre lang gefordert, man braucht diese diplomatischen Lösungen. Die Bundesregierung hat versagt, die Europäische Union hat versagt und jetzt kommt Donald Trump als US-Präsident und wird uns wahrscheinlich zwingen, dass wir zu Verhandlungen kommen. Also ich hätte keinen Donald Trump gebraucht. Wir waren schon vor 2 Jahren so weit, aber alle anderen haben lieber auf Waffenlieferungen gesetzt.
Die Frage ist ja, wie man so einen Konflikt einfrieren kann, ohne dass dann am Ende derjenige, der den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg angefangen hat, Geländegewinne hat und dann möglicherweise Territorien von der Ukraine an Russland gehen. Das ist ja das Problem, dass die Voraussetzungen nicht fair sind.
Also mir wäre es lieber, man würde es so tun, wie das, wenn Donald Trump ernst macht und keine Waffen mehr liefert, dann wird die Ukraine sowieso den Krieg verlieren. Und dann werden sie noch mehr Gebiete verlieren.
Das wäre Ihnen lieber.
Also wir haben Sie das
Nein, eine diplomatische Lösung wäre mir lieber, wie das Donald Trump sagt, wir liefern einfach keine Waffen mehr, weil in den USA, das wissen Sie, ist die Bereitschaft, weiterhin in diesem großen Umfang Waffen zu liefern, nicht mehr vorhanden und bei dieser Regierung sowieso nicht unter Donald Trump. Und wenn die USA ausfallen, kann das kein anderes Land ersetzen und dann wäre die Ukraine tatsächlich in einer Defensive, die noch schlimmer wäre wie die heutige Situation.
Selbst wenn diese Lösung heißt, dass die Ukraine nicht mehr die Ukraine ist, die Ukraine war, bevor Russland angegriffen hat.
Nochmal, man kann auch ein Ergebnis nicht vorwegnehmen, aber ich weiß, dass man auf dem Schlachtfeld diesen Krieg nicht beenden wird. Und was am Schluss von Friedensverhandlungen steht, ob man sagt, da gibt es autonome Gebiete, wo es dann vielleicht irgendwann auch eine Volksabstimmung gibt, wo die Bewohner dort entscheiden, unter welchen Bedingungen man weiter leben will, dann das können wir doch jetzt nicht vorweggreifen, das muss doch Ergebnis von solchen Gesprächen sein. Aber um überhaupt in diese Gespräche zu kommen, braucht es einen Waffenstillstand.
Lassen Sie uns mal auf die Amerikaner kommen, weil genau in Ihrer Region, ja, die US Airbase Rammstein, die ist ja für die Menschen dort wichtig, weil auch ein großer wirtschaftlicher Faktor. Wie passt da Army Go Home zusammen?
Ich habe nicht gesagt, Army Go Home. Das steht auch nicht bei uns im Wahlprogramm drin. Das war vielleicht eine einzelne Stimme, die das gesagt hat. Was richtig ist, wir haben eine hohe militärische Präsenz bei uns in der Region und jetzt wollen auch noch die Amerikaner in Zukunft Mittelstreckenraketen in Deutschland aufstellen, wo nur die Amerikaner darüber entscheiden, ob sie zum Einsatz kommen. Und ich glaube, wir müssen bei Krieg und Frieden auch über Abrüstungsinitiativen reden. Und ich finde, wir brauchen nicht mehr militärische Präsenz, wie es die Landesregierung von Rheinland-Pfalz leider jedes Mal am Pentagon sich da vorstellig wird und das bewirbt. Wir brauchen weniger militärische Präsenz und wir hoffen, dass wir in eine Situation kommen, dass nicht die Westpfalz und die Region Rammstein zu einem Kampfort wird. Mhm. Denn wenn der Taurus geliefert wird, das sagen Militärexperten, gäbe es einen Gegenschlag und da wäre Rammstein eines der ersten Ziele.
Man könnte jetzt auch argumentieren, dass Mittelstreckenraketen möglicherweise genau die Region schützen würden, weil sie auch abschrecken. Das ist die andere Logik, aber in welche Richtung Sie argumentieren, ist, glaube ich, klar geworden.
Mittelstreckenraketen sind Angriffswaffen in dem Fall. Die können nicht etwas beschützen. Wenn mit deutschen Bundeswehrsoldaten nach Russland geschossen wird, kann man nicht ausschließen, dass es eine Gegenreaktion gibt. Und Militärexperten sagen, da kann Rammstein eines der ersten Ziele sein.
Okay, und Logik der Abschreckung, anderes Thema. Wir drücken nochmal auf die Tube.
Genau, mit Blick auf die Zeit, denn auch das Thema ist Ihnen ja wichtig. Sie sind wegen der Hartz-Reform aus der SPD ausgetreten. Jetzt gibt es das Bürgergeld, das höher ist als das bisherige Hartz IV. Damit sind Sie aber auch nicht zufrieden.
Was heißt das Bürgergeld nicht zufrieden? Also wir gehören nicht zu denen, die sagen, es muss gekürzt werden. Weil es gibt da Grundsätze, auch was das Verfassungsgericht festgestellt hat, hat, was die Höhe angeht. Was wir aber glauben ist, es braucht mehr Anreize, dass jemand, der arbeiten könnte, auch schneller vermittelt wird. Und das ist etwas, wo ich sage, da haben wir Nachholbedarf. Was nicht stimmt, ist, dass man mit dem Bürgergeld mehr Geld hätte, wie wenn man arbeiten geht. Da gibt es zig Studien, die das Gegenteil beweisen. Und wer einen Lohnabstand will, sollte eher dann dran gehen, den Mindestlohn zu erhöhen und nicht das Bürgergeld zu kürzen. Aber generell ist es nun mal so, dass wir eine Situation haben, dass man zu schnell ins Bürgergeld rutscht. Das ist unsere Kritik. Jemand, der 30, 40 Jahre lang gearbeitet hat und jetzt zum Beispiel bei Etienne oder woanders seinen Arbeitsplatz verliert oder bei Eberspächer in der Vorderpfalz seinen Arbeitsplatz verliert und nach 12 Monaten schon ins Bürgergeld reinrutscht, das ist zu schnell. Und wir finden, es muss eine Kombination geben. Je länger jemand gearbeitet hat, desto länger sollte er auch im Arbeitslosengeld 1 bleiben. Das ist unsere Kritik, aber nicht an der Höhe des Bürgergelds. Okay.
Bei der Rente haben Sie schon Kritik. Sie sagen, die ist zu niedrig, 125 Euro pauschal. Zum Beispiel soll es insgesamt mehr geben, 120 Euro mehr pauschal für jeden Rentner, jede Rentnerin. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Weil das Geld muss ja irgendwo herkommen. Vermögenssteuer ist sowas, was man bei der Linken immer gefunden hat und bei Ihnen jetzt auch wieder findet. Ab 25 Millionen Euro. Haben Sie keine Angst, dass die Reichen Deutschland verlassen?
Nein, habe ich nicht, weil ich sag mal, auch in der Corona-Zeit und auch ja jetzt in Kriegszeiten, wo die Inflation viele Leute getroffen hat, den Normalbürger getroffen hat, sind die Reichen in diesem Land immer reicher geworden. Und wir glauben, dass breite Schultern schon ein bisschen mehr dazu beitragen könnten, dass das Gemeinwohl nicht erodiert. Denn wir müssen uns immer wieder vorstellen, die AfD ist auch deshalb so stark, weil auch in der sozialen Frage vieles misslingt. Und zu sagen, wir schonen immer die Superreichen bei der Finanzierung, geht nicht auf. Und der andere Punkt ist bei der Rente, unser Nachbarland Österreich hat ein Rentensystem, wo der Durchschnittsrentner über 800 Euro mehr im Monat hat und dann auch dort wird es finanziert, obwohl Österreich wirtschaftlich nicht so stark ist.
Ja gut, aber da zahlen auch die Beamten, die Selbstständigen ein, da zahlen auch Abgeordnete ein. Ne?
Das wollen wir ja auch. Warum ist das in Deutschland nicht?
Genau, die Grundlage ist eine andere. Ja, nur weil die 800 Unterschied klingen erstmal so groß, aber die Einzahlungsbasis.
Ja, sie sind ja auch groß. Es würde einen riesen Unterschied ausmachen, wenn ein Rentner bei uns in Rheinland-Pfalz 800 Euro mehr hätte.
Absolut.
Und ich glaube, es ist überfällig, dass auch Beamte, Rentner, Beamte, Selbstständige und auch Politiker einzahlen. Ich bin dafür.
Machen wir an der Stelle eine Satzergänzungsrunde. Wir fangen also einen Satz an und Sie führen ihn bitte aus. Das letzte Emoji, das ich Sarah Wagenknecht per WhatsApp geschickt habe, war?
Daumen hoch.
Warum? In welchem Zusammenhang?
Das war im Zusammenhang mit Ihrer Rede am Freitag im Bundestag.
Okay.
Die war ganz toll, kann man sich anschauen.
Als Stadionsprecher beim VfB Reichenbach würde ich gerne mal durchsagen.
Das mache ich ja gar nicht mehr.
Ah.
Aber ich würde durchsagen, das war heute die letzten drei Punkte zum Aufstieg.
Dass ich schon dreimal die Partei gewechselt habe?
Ich bin mir treu geblieben. Ich habe immer für soziale Gerechtigkeit gestanden, für Frieden. Und deshalb, leider haben sich die Parteien wegentwickelt. Ich sag's nochmal, die Linke fordert jetzt 1 Million zusätzliche Zuwanderung im Jahr. Das kann kein Mensch
mitmachen. Über die Zahl reden wir dann ein andermal, weil das sprengt jetzt, weil wo Sie die hier haben.
Stehen in Zeitungen, müssen nur lesen.
Mein Hund heißt Balu, weil?
Meine Kinder das so entschieden haben.
Das Beste an den USA ist?
Das Beste an den USA. Es ist eine tolle Landschaft, es sind große Unterschiede im Land und die Menschen sind auch in Ordnung. Ich lebe ja etwa in einer Region, wo viele Amerikaner sind und die würden sich auch manchmal eine andere Politik ihrer Regierung wünschen.
Dass neue Mitglieder bei uns vom Bundesvorstand handverlesen werden?
War im ersten Jahr wichtig, damit die Partei sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, zu einer der erfolgreichsten Neugründungen.
Aber es ist ja schon so eine Art Gesinnungsprüfung, bei der wir uns gefragt haben, warum eigentlich? Haben Sie Angst, dass Sie von der AfD unterwandert werden? Oder was ist der Hintergrund?
Bei der AfD hat man ja auch gesehen, wo es sich hinentwickelt hat. Wenn man sich anschaut, wie die AfD sich entwickelt hat, das waren Professoren, die aus der Euro-Krise heraus eine andere Politik haben. Dann sind Menschen reingekommen aus einem rechtsextremen Milieu. Und dann wundert man sich, dass jetzt die AfD eine rechtsextreme Partei geworden ist. Und diese Entwicklung wollen wir nicht machen. Deshalb müssen wir uns schon ein bisschen genauer anschauen, wer bei uns mitmachen kann.
Oder haben Sie vielleicht Sorge, dass mit dem, was Sie so fordern, auch mit Ihrer Sprache, Sie eine bestimmte Klientel vielleicht auch anziehen? Weil wenn man Ihr Wahlprogramm liest, das Bürgergeld, eine Flüchtlingskasse, sagen Sie, der Verfassungsschutz kümmere sich um harmlose Regierungskritiker, steht da. Sie haben persönlich in einem Zeitungsinterview gesagt, die Grünen sind die schlimmste Partei. Manchmal fragt man sich so ein bisschen, wo unterscheiden Sie sich von der AfD?
Ich glaube, dass wir eine Partei sind, die uns nicht einem Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, an den Hals werfen. Wir wollen auch keine 5% Aufrüstung, wie das die AfD will. Über 200 Milliarden werden das im Jahr, der halbe Bundeshaushalt. Und vor allen Dingen sind wir nicht ausländerfeindlich. Wir sind froh für viele Menschen, die sich hier in diesem Land integriert haben, die mit dazu beitragen für Wohlstand. Wir machen bei dieser Hetze der AfD nicht mit, aber wir kritisieren die Bundesregierung, weil wir hatten die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Deshalb gibt es Neuwahlen.
Sie haben 2021 in einem Interview mit der Rheinpfalz gesagt, ich bin in die Politik gegangen, um Dinge zu verändern. Und man verändert Dinge am direktesten, wenn man regiert. Bei der Bundestagswahl jetzt sind Sie voll auf Oppositionskurs, oder?
Ich glaube, dass die Ergebnisse man sich anschauen muss. Wir haben ja bei 3 ostdeutschen Landtagswahlen auch gezeigt, dass wir Opposition können oder auch regieren. Wir haben in Thüringen.
Da sind Sie jetzt in 2 Landtagen.
Wir haben in Thüringen und Brandenburg gesagt, dass haben wir inhaltliche Veränderungen in den Koalitionsvertrag reingebracht, deshalb regieren wir. Und in Sachsen haben wir gesagt, nee, da ist zu wenig passiert von den Verhandlungspartnern, da sind wir in der Opposition. Wir werden mal schauen, was nach der Bundestagswahl ist. Wenn es eine Partei braucht für soziale Gerechtigkeiten, für Frieden und Abrüstung, würden wir unserer Verantwortung gerecht werden.
Noch was haben Sie vor der letzten Bundestagswahl gesagt, nämlich, dass Sie rückblickend teilweise so ein bisschen bedauern, dass Sie wegen der Politik Ihre beiden Töchter so selten gesehen haben. Inzwischen sind Sie Opa geworden. Ja. Wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es nicht klappt mit dem Bundestag?
Ich sag mal so, wenn man zur Bundestagswahl antritt, dann will man auch erfolgreich sein. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei und Wahlkämpfe sind immer auch schön.
Es wäre das 6. Mal, wenn Sie
jetzt... Natürlich hat das auch seinen Preis. Und der Preis war schon, dass man weniger zu Hause ist. Aber ich sag mal, es gibt auch Berufsgruppen, die auch nicht in der Politik sind und trotzdem auf Montage und nicht oft zu Hause sind. Ich wollte noch mal 4 Jahre gerne diesen Preis zahlen, aber trotzdem ein paar andere Prioritäten setzen, dass meine Enkelkinder nicht zu kurz kommen.
Danke, dass Sie mit uns Backstage waren, Alexander Ulrich vom BSW.
Danke für die Einladung, ist ja nicht immer
und
so.
Und die nächste Folge Backstage dann mit Misbah Khan von Bündnis 90 Die Grünen.